Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über die toten Hunde der Philosophie begrüßen. Es ist die letzte Vorlesung, die sich Georg Wilhelm Friedrich Hegel widmen wird, also dem zweiten unserer toten Hunde. Ab der nächsten Vorlesung widmen wir uns dann den bislang letzten aus dieser Gattung, nämlich Karl Marx. Aber zuerst noch eben eine Einheit zu Hegel. Sie erinnern sich, dass ich das letzte Mal etwas intensiver eingegangen bin auf einen schmalen, kleinen Abschnitt aus der Phänomenologie des Geistes, also jenem etwas merkwürdigen und nicht ganz einfach zu lesenden Buch von Hegel, wo er die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewusstseins darstellen wollte, einerseits unter, so könnte man sagen, begriffslogischen Kriterien, wie entwickelt sich Bewusstsein vom Zuständen unmittelbarer Gewissheit bis zur Selbstreflexion und bis zur Objektivierung des Geistes. Andererseits kann man das ganze Buch auch, ich habe daran erinnert, unter gleichsam genetisch-historischen Gesichtspunkten lesen, sowohl als individuelle Entwicklungsgeschichte, wie entwickelt sich ein Mensch von unmittelbarer sinnlicher Wahrnehmung über Selbstreflexion, Selbstbewusstsein bis in jedes Stadium des Geistes und der Vernünftigkeit, wo er sich gleichsam objektivieren kann. Und drittens lässt sich das Buch auch lesen, das ist die Lesart, die vielleicht die folgenreichste geworden ist, auch als Darstellung der Menschheitsgeschichte, der Entwicklung der Menschheit von unmittelbaren Bewusstseins- oder Bewusstheitszuständen über die Entwicklung von Selbstbewusstheit, Reflexivität, Freiheit bis hin zu einer entfalteten und entwickelten Gesellschaft. Noch einmal zur Betonung, weil das ganz entscheidend ist für Hegel, dass sagen auf einer vierten Ebene diese Entfaltung des Bewusstseins auch gleichzeitig die Selbstentfaltung des Absoluten ist. Das heißt also, kein kontingentes, peripheres Ereignis irgendwo an einem randständigen Planet eines randständigen Sonnensystems, wie das Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche später da nennen werden, sondern tatsächlich, man könnte sagen, dass das letzte Mal, dass diese Erde und das Bewusstsein, das sich auf dieser Erde entwickelt hat, gleichsam ins Zentrum der Schöpfung des Kosmos selbst gerückt wird. Denn hier in unserem Bewusstsein, im Bewusstsein der Menschheit, realisiert sich das Absolute selber, so die vielleicht etwas spekulativ-hybride Grundthese von Hegel. Ich habe das letzte Mal etwas genauer eingegangen auf diese wenigen Seiten aus der Phänomenologie des Geistes, wo es um die Entwicklung des Selbstbewusstseins geht, weil Hegel auf den ersten Blick vielleicht verblüffend dieses Selbstbewusstsein rubriziert unter der Überschrift Herrschaft und Knechtschaft. Ich habe dann kurz darauf verwiesen, dass es Hegel darum geht, um diese These geht, die er, glaube ich, auch individualbiografisch durchaus nachvollzogen werden kann, dass damit sich menschliches Selbstbewusstsein entwickeln kann, in der Tat so etwas wie die Anerkennung durch einen anderen notwendig ist, weil die reine Selbstbezüglichkeit nie sozusagen aus diesem Zirkel des Ich hinauskommen kann und deshalb sozusagen ein Gegenüber notwendig ist. Man könnte natürlich auch vom anderen immer als eine Form von Spiegel sprechen, wäre es mir überhaupt erst möglich, mich gleichsam in einer objektivierten Weise wahrzunehmen. Das heißt, mich selbst zum Gegenstand meines Denkens zu machen und erst dann entwickle ich so etwas wie Selbstbewusstsein, wenn ich mir selbst zum Objekt geworden bin. Nach Hegel funktioniert das nur, indem ich einem anderen gegenüberstehe, der den Anspruch hat, mich zum Objekt zu machen und mich dazu nötigt, sozusagen in diesen Kampf einzutreten. Ein Kampf um Anerkennung, bei denen es beiden Kontrahenten eben darum geht, den anderen dazu zu bringen, sich zu unterwerfen und zu akzeptieren, dass hier einer ist, der kein Beliebiger ist. So könnte man das formulieren. Hegel schreibt etwas martialisch, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Man muss aber gleich hinzufügen, das letzte Mal auch betont, der Sinn dieses Kampfes ist nicht die Tötung des anderen, denn Tote können mich nicht anerkennen. Ja? Tote sind stumm, Tote schweigen, Tote stehen in keinem Verhältnis zu mir, sondern es geht darum, sozusagen einen gleichwertigen dazu zu bringen, durch den Einsatz in diesem Kampf, der ihm bis ans Äußerste geführt werden kann, dazu zu bringen, mich anzuerkennen, das heißt, ihn zu unterwerfen. Und deshalb ist für Hegel dieses Phänomen des Selbstbewusstseins untrennbar verbunden mit dem Phänomen von Herrschaft und Knechtschaft. Und es gibt oder es gab, so könnte man sagen, in der Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine Interpretation dieses Kapitels von Herrschaft und Knechtschaft aus der Phänomenologie des Geistes von Hegel, die äußerst wirkmächtig geworden ist und die maßgeblich, ja, maßgeblich sozusagen das politische Denken des 20. Jahrhunderts auch mit beeinflusst hat und die sehr, sehr stark eben genau auf diese sozialpolitisch-historische Interpretation setzte, also in diesem Modell Herrschaft und Knechtschaft nicht nur gleichsam die Situation des Einzelnen, der um Selbstbewusstsein und um Anerkennung ringt, sieht, sondern vor allem auch die Situation von gesellschaftlichen Gruppierungen. Eine These, die ganz stark vertreten wurde von einem mittlerweile zu Unrecht vergessenen französischen Philosophen russischer Abkunft, Alexandre Courtier. Eine der interessantesten Figuren übrigens in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Er war der Neffe von Kandinsky, dem Begründer der abstrakten Malerei, Sohn eines sehr, sehr, also stammt aus einer sehr, sehr reichen russischen Unternehmerfamilie, hat Philosophie gleichsam als Hobby betreiben können, hat sich sehr, sehr intensiv mit asiatischer Philosophie, mit europäischer Philosophie und dann eben auch mit Hegel beschäftigt. Gurdjieff hat dann das Kompassieren sein Vermögen falsch angelegt in die falschen Aktien und ist beim Börsenkrach von 1929 vollkommen verloren. Und plötzlich stand dieser ehemalige begüterte Privatgelehrte mit nichts da, außer mit dem, was ihm sein Privatgelehrtentum verschafft hat, nämlich ein bisschen philosophische Kenntnisse. Er war damals schon in Frankreich und hat dort auch Vorlesungen gehalten, praktisch aber immer nur vertretungsweise. Es hat sozusagen keine wirklich offizielle akademische Karriere gemacht und hat sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, den einen Versteck überleben konnte, als Wirtschaftsberater und Wirtschaftspolitiker einen Namen gemacht, also ganz eine interessante Karriere und hat trotzdem eine der einflussreichsten Vorlesungen gehalten in Paris in den 30er Jahren, die vielleicht je gehalten worden waren, und zwar genau über Hegels Phänomenologie des Geistes. Einflussreich aus zwei Gründen, weil das sozusagen wirklich ein interessanter und für die damalige Zeit origineller Interpretationsansatz war und einflussreich vor allem deshalb, weil praktisch gesamte französische und auch Emigranten intellektuellen Elite der damaligen Zeit in dieser Vorlesung saß. Wenn man sich das Hörerbuch anschaut, dieser Vorlesung, und dort liest, dass bei Courtieff, Georges Bataille, Jacques Lacan, Pierre Klosowski, Roger Caillois, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron und Hannah Arendt und ihr damaliger noch Ehemann Günther Anders gesessen sind, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was solche Vorlesungen auch vor Zeiten des Internet für eine Ausstrahlung gehabt haben mag, einfach durch die Tatsache, dass hier eine ganz bestimmte Hegel-Deutung von diesen später dann sagen auf ihre Art und Weise berühmt gewordenen Denkern, Schriftstellern gehört worden war. Dazu kam noch, dass ein Studienkollege und Jungfreund von Courtieff, Leo Strauss war, deutsch-jüdischer politischer Philosoph, der dann nach Amerika emigriert worden ist und dort zum maßgeblichen Begründer der neokonservativen amerikanischen Denkschule geworden ist und das erste Beraterboard von Präsident George Bush Senior las sich wie ein ehemaliges Seminar aus der Schule von Leo Strauss. Und auch der hat eine Hegel-Interpretation jetzt im amerikanischen Kontext favorisiert, die sehr stark an die von Courtieff, seinen ehemaligen Studienkollegen, erinnert. Was ist die Point dieser Hegel-Interpretation, und zwar dieser Interpretation von dem Kapitel Herrschaft und Knechtschaft? Ich sagte schon, Courtieff hat das konsequent, gleichsam sozialpolitisch interpretiert, durchaus auch wenn man andere hegelische Texte heranzieht, nicht unplausibel. Und zwar dergestalt, damit hatte ich ja das letzte Mal geendet, dass dieser Kampf um Anerkennung und die damit verbundenen Konstellationen, jetzt neuen Konstellationen von Herrschaft und Knechtschaft, im ersten Moment es erscheinen ließen, als wäre der, der in diesem Kampf gesiegt hat, also der Herr, derjenige, der sein Ziel erreicht hat. Er hat jetzt jemanden unterworfen und lässt sich von ihm anerkennen. Allerdings, sagte ich, wenn diese Konstellation nicht einige dialektische Tücken enthielte, die sofort zu einer neuen Dynamik führen. Dynamik Nummer 1, damit schloss ich die letzte Vorlesung. Herr sein heißt natürlich, und deswegen hat man ja auch Knechte, Herr sein heißt natürlich selbst nicht arbeiten müssen, sondern einen Knecht für sich arbeiten zu lassen. Wobei Sie Arbeit bitte jetzt relativ weit auffassen. Koschew fasst Arbeit relativ eng auf, nämlich es ist der Herr, der dem Knecht jetzt die Bearbeitung der Natur und damit die Produktion aller jener Güter, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und dergleichen mehr überlässt, die wir zum Leben brauchen und an denen sich vor allem natürlich der Herr erfreuen kann. Dahinter steckt natürlich das antike Modell von Herr und Sklave. Und wenn Sie Aristoteles viel kritisierte Passagen über Sklaverei lesen, dann werden Sie da bemerken, dass die Antike den Sklaven genau dadurch definierte, dass das die Menschen waren, die nichts anderes tun konnten, als zu arbeiten. Weil für einen freien Mann, schreibt Aristoteles, die Arbeit etwas Unwürdiges ist. Ja? Man könnte sozusagen also die Sklaverei im antiken Sinne nicht auch so definieren, es ist nicht sozusagen der Sklave derjenige, der zur Arbeit gezwungen ist, sondern umgekehrt, jeder, der zur Arbeit gezwungen ist, ist Sklave. Das ist die Point der Geschichte. Wer arbeiten muss, ja, wer Natur bearbeiten muss, wer Land bearbeiten muss, wer mit Maschinen etwas herstellen muss, wer einen Job sich suchen muss, wer ansonsten einfach verhungert, ja, ist Sklave. Herr ist, wer alles das nicht notwendig hat. Und wie Aristoteles so schön schreibt, wirklich die beste Definition, jederzeit tun und lassen kann, was er will. Ja? Ohne zu riskieren, zu verhungern. Ja? Weil irgendjemand da ist, der ihm die Lebensmittel zur Verfügung stellt. Ja? Mein Gunter Sachs hat sich vor wenigen Tagen erschossen, aber er war vielleicht sozusagen noch ein letzter Typus dieser Idee von Freiheit. Ja, der Playboy, der jederzeit tun und lassen kann, was er will. Natürlich kann er auch manchmal vernünftige Dinge tun. Ja, es ist mir freigestellt, zu fotografieren. Da kann man unvernünftige Dinge tun. Brigitte Bardot zu heiraten, warum nicht? Ja? Alles ist möglich. Ja, aber zu nichts wird er gezwungen durch irgendwelche Umstände von Lebensnotwendigkeiten. Das ist sozusagen jetzt die ideale Konstellation von Herr und Knecht. Allerdings, was bedeutet das? Das bedeutet nach Hegel in der Interpretation von Koschew zweierlei. Das eine habe ich letztes Mal schon angedeutet. Es ist derjenige, der arbeitet, der sich Kenntnisse über die Welt erwerben muss. Ja? Denn er muss mit der Natur umgehen, er muss die Naturgesetze durchschauen lernen, er hat natürlich auch ein Interesse daran, seine Arbeit zu rationalisieren und zu erleichtern. Es haben ja nicht die Herren die Intention, dass die Arbeit leichter wird. Dem ist das völlig egal. Ja? Sondern es hat natürlich der Knecht die Intention, dass die Arbeit leichter wird und deshalb denkt er darüber nach, kann ich Maschinen erfinden, wie kann ich tierische Kräfte nutzen, wie kann ich sozusagen physikalische Gesetze nutzen. In dieser Interpretation ist sozusagen die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und der Entwicklung sozusagen der damit einhergehenden oder ihr nachfolgenden Technologien, die allesamt auf Arbeitserleichterung aussehen, natürlich ein Resultat, jetzt cum granus alis gesprochen, in der großen Intention ein Resultat der Knechte, beziehungsweise derjenigen Knechte, die es geschafft haben, sich zumindest so weit von unmittelbarer körperlicher Arbeit zu befreien, dass wir nachdenken konnten, über körperliche Arbeit erleichtern kann. Diese Knechte nennen wir in der Regel Wissenschaftler. Ja? Das ist... ist, dass im Zuge der Arbeitsteilung übernimmt die Wissenschaft genau diesen Job. In der Tat taucht bei Koschew dieser Gedanke auf. Das ist der Prototyp dieses Knechtes, der gleichzeitig sich das Wissen über die Welt erwirbt, Isaac Newton ist. Ja? Also der Begründer der modernen Physik. Das Zweite, was damit zusammenhängt, und das ist vielleicht politisch jetzt noch bedeutsamer, durch diese Arbeit an der Natur, durch das Arbeiten müssen und durch diese Notwendigkeit, sich sozusagen diese Arbeit auch durch zunehmende und sich vermehrende Kenntnisse zu erleichtern, passiert etwas, was gerade in aktuellen Debatten, man könnte das mal wieder so reinwerfen als Hegel-Zitat, was außerordentlich interessant und lehrreich ist, denn es ist völlig klar, es ist aus diesen Gründen auch ausschließlich der Knecht, der imstande ist, sich zu bilden. Der sich wirklich bildet, und in der Tat ist das ein hegelischer Gedanke, im ernsten und doppelten Sinn des Wortes. Ja? Der sich bildet im Sinne jetzt, dass er gestaltend in die Welt auch eingreift und die Welt bildet, ja? Indem er sie verändert. Arbeiten im strengen Sinn heißt Natur verändern. Das ist, kann man sagen, ist der Grundzug der menschlichen Zivilisation, dass wir nicht mehr davon leben können, wie etwa unsere unmittelbaren Verwandten, dass wir Natur nur konsumieren, sondern wir müssen Natur verändern. So sehr, dass es gegenwärtig auf der Erde, ausgenommen von vielleicht ganz, ganz wenigen Urwaldregionen im Amazonas und auf Indonesien, keine unveränderte Natur mehr gibt. Ja? Alles, was wir heute als Natur wahrnehmen, ist bearbeitete menschliche Kulturlandschaft, auch wenn wir sie so gestalten, als wäre es Natur. Wie Natur wirklich aussieht, sieht man, wenn man sie wenigstens nur für ein paar Jahre wieder sich selbst überlässt und sie nicht bearbeitet, wie es etwa aus begreiflichen Gründen in der Region um Tschernobyl seit 25 Jahren der Fall ist. Und dort finden sie Natur so, wie Natur sich verhält, ohne dass Menschen eingreifen. Und die sieht einigermaßen anders aus als Donaukanal und Donauinsel. Ja? Obwohl dort auch noch Flüsse fließen. Das ist das eine. Die Welt wird gebildet, die Welt wird verändert, die Welt wird gestaltet durch diese Arbeit. Auf der anderen Seite bildet sich der Knecht dadurch selbst, denn er wirbt Wissen. Zuerst einmal bildet er sich in ganz urtümlichen Sinne, als Arbeiter verändert man seinen Körperbau. Ja? Das ist was anderes, wenn man im Hörsaal sitzt oder im Bergwerk arbeitet. Ja? Dann schaut man nach 5 Jahren körperlich schon einmal anders aus. Das Zweite ist, er bildet sich durch die Kenntnisse, die er wirbt, ja, die lebensnotwendig sind für ihn, die tatsächlich Bestandteil seiner Erfahrung und seiner Aktivität werden. Das heißt, Bildung ist unter dieser Perspektive tatsächlich ein Resultat von Unterwerfung. Ja. Der Herr kann sich natürlich auch bilden, aber er bildet sich nicht so wie der Knecht unter diesem Gesichtspunkt des Wissenmüssens, des Erkennenmüssens, sondern der Herr, natürlich kann man hier sozusagen an aristokratische Attitüden denken, in denen er sich das vielleicht verkörpern mag. Der Herr bildet sich, wenn er sich überhaupt bildet, so aufgrund zum Beispiel der Zerstreuung. Ja, ihm ist langweilig und deshalb sammelt er ausgestopfte Wildtiere, Gemälde, Büsten, Schmuckstücke, er legt eine Wunderkammer an. Alles unsystematisch, alles wild durcheinander, alles nur zum Genuss, alles nur, um sich abzuwechseln, denn das Prototypische für das herrische Bewusstsein ist, ihm ist immer langweilig. Ja? Das Einzige, was seinem Leben Sinn gab, nämlich der Kampf um Anerkennung, der hat er siegreich bestanden, und was jetzt? Ja? Sich immer nur huldigen zu lassen, ist ja tödlich langweilig, also muss er sich zerstreuen. Ja? Der Knecht muss sich konzentrieren. Ein Fehler und der Ort, an dem er arbeitet, kann zu einem höchst gefährlichen Ort werden, bis heute. Ja? Denken Sie an die Bergwerksunglücke letzter Zeit. Ja? Das Top-Management hat diese Gefahr nicht. Der unten in der Grube steht, hat diese Gefahr. Der kann sich sozusagen keinen Irrtum leisten. Ja? Dem Herr ist langweilig, der muss sich zerstreuen. Ja? Deshalb sammelt das also auf diese Art und Weise unsystematisch irgendwelche zerstreuenden Dinge, ohne ihnen einen synthetisierenden Sinn verleihen zu können. Dritter Gesichtspunkt, und das ist vielleicht der allerentscheidendste. Das Wesen, das Resultat dieses Kampfes um Anerkennung ist natürlich, dass der Herr nicht nur frei geblieben ist, sondern erst wirklich frei geworden ist. Ja? Denn er hat diesen Kampf siegreich bestanden, Er muss nicht mehr Angst haben. Er kann sich sozusagen seiner Freiheit erfreuen. Für ihn ist Freiheit gleichsam eine Realität. Aber, wie Hegel schreibt, es ist eine leere Realität. Ja? Ohne, dass er damit noch irgendetwas verbinden könnte, außer, ja, so ist es, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber auch das ist in der Tat nicht wirklich sinnfüllend. Während beim Knecht die Niederlage und die Unterwerfung dazu geführt hat, dass er natürlich, und zwar in intensivierter Weise, weiterhin von Freiheit träumt. Der Knecht ist derjenige, der sich die Freiheit erringen will. Für ihn ist Freiheit eine Idee, die er verwirklichen möchte. Wie, das ist dann eine Frage, die Hegel durch die Weltgeschichte spazierend an verschiedene Art und Weisen beantwortet, respektive interpretiert. Aber der Unterschied ist genau derjenige. Jemand, der eine Idee von Freiheit hat, hat auch gleichzeitig damit das Potenzial zu einer zielgerichteten Aktivität. Jemand, der das Gefühl hat, ich bin frei, ist gleicherweise zu allem, aber damit auch zu nichts befähigt. Das heißt, er schwankt haltlos zwischen Phasen der Hektik und Phasen der Passivität. Denn es gibt keine Orientierung, an der man sein Handeln sozusagen ausrichten könnte. Er hat die Freiheit ja schon. Wenn sie jetzt so allmählich das Gefühl beschleicht, ja, dass dieses Wesen, das sich zerstreuen muss, weil es den Kampf schon gewonnen hat, das frei ist, weil man seiner Freiheit nichts mehr anfangen kann, so ein bisschen auch den Geist unserer Zeit widerspiegelt, liegen sie vielleicht nicht ganz falsch. Das Interessante in dem Zusammenhang ist natürlich, dass der Motor der gesellschaftlichen, der historischen Entwicklung nach dieser Lesart, der Motor natürlich nicht oder nie bei den Herren liegt, ich bleibe bei der hegelischen Terminologie, ja? Man könnte auch Verantwortungsträger sagen, ja? Sondern natürlich immer von dort kommt, wo es das Gefühl gibt, dass noch etwas erreicht werden muss, dass etwas angestrebt werden muss, dass es eine Idee gibt, die noch nicht ergriffen worden ist, die noch nicht realisiert worden ist, dass es Defizite gibt, dass es Mängel gibt, die ausgeglichen werden müssen, dass es etwas gibt, was begehrt werden kann und begehrt werden muss, um überhaupt in einer lebenswürdigen Art und Weise, menschenwürdigen Art und Weise leben zu können. Das heißt, die ganze Dynamik, so könnte man sagen, kommt aus dieser Perspektive von unten, nicht von oben. Also eine Reform und eine Revolution von oben sozusagen wäre eine Kontradiktion in adjecto. Ist ein Widerspruch in sich, das kann es nicht gehen. Ja? Revolutionen, wenn sie wirkliche Revolutionen sind, kommen oder müssten immer von unten kommen. Diese Interpretation, die im Wesentlichen auf Alexandre Kojève zurückgeht, stützt sich oder kann sich stützen in der Tat durch einige Überlegungen von Hegel, die Hegel später nach der Abfassung der Phänomenologie des Geistes angestellt hat, vor allem in seinen Vorlesungen zur Geschichte Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte und in seinen Vorlesungen zur Philosophie des Rechts. Denn dort hat Hegel in der Tat versucht, wie das dann später polemisch gegen ihn verwendet worden ist, der Weltgeschichte einen Sinn zu verleihen. Und genau in dieser Dynamik, sozusagen der Auseinandersetzung um das Prinzip der Freiheit, und darum geht es letztlich, aus guten Gründen, in dieser Dynamik sozusagen auch den Fortschritt der Geschichte zu sehen. Vielleicht Folgendes. Freiheit ist für Hegel deshalb die zentrale Kategorie, nicht nur für den Menschen als Individuum, sondern auch für die Gesellschaft und für die Geschichte, weil sie die Kategorie ist, auf die Geist schlechthin zustrebt. Ja? Freiheit ist für Hegel sozusagen das Prinzip des Geistes. Wenn es also um etwas geht, bei dieser Entfaltung Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Geist, dann geht es letztlich bei dieser Entfaltung um eine Realisierung der Freiheitspotenziale, die im Geist steckt. Gleichzeitig, und das ist eine ähnliche Schwierigkeit wie bei Spinoza, gleichzeitig war Hegel gewisserweise auch Determinist. Das heißt also, Freiheit bedeutete für ihn nicht Willkür, dass wir tun und lassen können aus Beliebigkeit, was wir wollen, sondern Freiheit bedeutet gleichzeitig einsehen zu müssen, dass wir natürlich einer bestimmten Dynamik, bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Oder wie Hegel es an einer Stelle sehr pointiert formuliert hat, Freiheit wäre Einsicht in die Notwendigkeit. Einsicht in die Notwendigkeit und die Möglichkeit und Fähigkeit, aus dieser Notwendigkeit, sozusagen durch diese Einsicht, zumindest ein gewisses Maß an Handlungspotenzialen zu gewinnen. Das heißt, der erste Schritt für Freiheit ist aber Einsicht. Ja? Einsicht allerdings ist Resultat von erkennender Reflexion. Erkennende Reflexion, wenn sie tatsächlich eine einsichtige Wahrheit hervorbringen will, ist aber Resultat von Geist. Also ist völlig klar, dass Geist und Freiheit in der Tat einander wechselseitig bedingen. Nur der Geist, nur das erkennende Potenzial des Menschen ist imstande, etwas von der Wirklichkeit adäquat und objektiv wahrzunehmen. Und nur diese Erkenntnis, nur dieses Wissen kann gleichzeitig das Fundament von Freiheit sein. Also Freiheit ist bei Hegel nicht, also in erster Linie tatsächlich gedacht als ein Moment des Bewusstseins, des erkennenden Bewusstseins. Und erst durch dieses erkennende Bewusstsein, durch dieses Erkennen der Notwendigkeiten, denen wir unterliegen, gewinnen wir dann auch Handlungspotenziale gegenüber diesen Notwendigkeiten. Denn nur wenn ich etwas begriffen habe, wenn ich weiß, wie die Dinge tatsächlich funktionieren, um das salopp zu sagen, kann ich auch eine bestimmte Position ihnen gegenüber einnehmen oder ihnen gegenüber entwickeln. Zweitens. Diese Idee von Freiheit realisiert sich natürlich in einer Gesellschaft, in einer Kultur auf mannigfache Art und Weise. Ja, auf mannigfache Art und Weise. Und zwar in den verschiedenen Etappen der Menschheitsgeschichte in unterschiedlicher Intensität. Ja. In den Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte hat Hegel so, aber wirklich sehr salopp. Ja, man soll es auch nicht allzu ernst nehmen, Sie wissen eh, was man in Vorlesungen so daherredet. Ja? Das kann manchmal auch etwas verkürzt sein und man merkt, jetzt schlafen Sie schon ein, jetzt setze ich noch eins drauf, damit Sie wieder aufwachen. Und das mag vielleicht auch so gewesen sein, auf alle Fälle hat der Hegel gesagt, es gibt sozusagen im Grunde überhaupt nur drei Phasen der Weltgeschichte, die notwendig so sein müssen. Ja? Es gibt keine anderen. Und diese drei Phasen sind folgende. Phase Nummer 1 ist diejenige, in der es noch kein Bewusstsein von Freiheit gibt, aber es in einer Gesellschaft Menschen gibt, die de facto frei sind, ohne sich genau darüber klar zu werden, was es eigentlich bedeutet und die deshalb Freiheit quasi als Willkür leben können. Es ist das Zeitalter des Boten, es ist das Zeitalter der Gottkönige, das Zeitalter der absoluten Monarchien. Wodurch ist das gekennzeichnet und wodurch sind solche Zeitalter gekennzeichnet? Also Hegel, dadurch, dass Freiheit nur einem zukommt und alle anderen jetzt sehr verkürzt gesprochen und alle anderen unfrei sind. Ja? Und in der Tat gab es ja solche Gottkönigtümer, denken Sie an das, Ägypten der Pharaonen, denken Sie an die vorderorientalischen Gottkönigtümer, an Formen absoluter Herrschaft, wo tatsächlich die Dinge so definiert waren, dass letztlich hier dem einen alle anderen gegenüberstanden und Freiheit zwar dem einen zukam, aber auf eine vollkommen willkürliche Art und Weise. Das machte sozusagen eine Willkürherrschaft so unberechenbar. Ja? Zweite Phase der Geschichte, so Hegel, ist jene, in der es eine Idee von Freiheit gibt, die mehrere erfasst, ohne dass er sich durchsetzen kann. Eine Idee von Freiheit, wo man sagt, also eigentlich ist das das, worauf wir raus wollen, aber es ist etwas, was nicht allen zugestanden werden kann, aus verschiedenen Gründen. Und das sind für Hegel in erster Linie die antiken Gesellschaften, europäische antiken Gesellschaften. Wenn man also etwa an die athenische Demokratie denkt, da taucht ja zum ersten Mal ganz stark dieser Gedanke auf, Menschen sind frei. Aber Mensch ist definiert als Mann, als Bürger Athens und als begütert. Ja? Hat man nicht diese drei Kriterien aufzuweisen, ist man schon wieder nicht frei oder nur halb frei. Ja? Das heißt, Freiheit ist dann per Definition etwas, von dem man zwar eine Idee hat. Ja? Deswegen konnten Aristoteles und Platon tatsächlich Theorien der Freiheit schreiben. Politische Freiheit, übrigens nicht der Willensfreiheit, für die die Antike gar keine entsprechende Konzeption hatte. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die antike Philosophie Willensfreiheit vertreten hätte, ganz im Gegenteil. Der antike Mensch hat sich sehr, sehr stark gefühlt als von fremden Mächten bestimmt. Ja, gerade nicht von seinem Willen, aber im politischen Sinne sehr wohl. Eine Konzeption von Freiheit, die sich dann auch in bestimmten Formen der athenischen Demokratie organisationstechnisch realisiert hat, mit allen Prägungen zusammenhängen, aber es war trotzdem klar, diese Freiheit ist beschränkt auf wenige Mitglieder der Gesellschaft. Und es hat niemand auch die Frage aufgeworfen, dieses Konzept von Freiheit zum Beispiel auf Sklaven auszudehnen. Ja, das war überhaupt kein Thema. Ja? Sondern damit das Thema werden konnte, musste überhaupt erst die Idee geboren werden, dass Freiheit etwas ist, das prinzipiell allen Menschen zukommt. Ja? Und damit diese Idee geboren werden konnte, musste überhaupt erst eine Konzeption entwickelt werden, die besagt, dass es sozusagen etwas gibt, was in welcher Hinsicht sozusagen alle Menschen tatsächlich gleich sind. Antike und vorantike Konzeptionen gehen ja prinzipiell immer von einer Differenz aus. Es sind ja alle Menschen gerade nicht gleich. Ja? Also muss man irgendwann eine Idee entwickelt haben, die diese Gleichheit der Menschen behauptete, damit man dann sagen kann, wenn das Entscheidende für den Menschen die Freiheit ist und alle gleich sind, dann ist Freiheit etwas, was allen zukommen muss. Ja? Und das ist sozusagen, was man sagen kann, in wenigen Stichworten die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende im europäischen Kontext. Denn diese, das Wort sozusagen jetzt Hegels Deutung des Christentums, dass das Christentum mit seinen jüdischen Wurzeln genau die Religion war, wo sich noch im Gewande der Religion, also nicht befreit und geschärft zur Wissenschaft, sondern noch im Gewande mythologischer Vorstellung, zum ersten Mal die Konzeption durchsetzt, dass es so etwas wie ein Gleichheitsprinzip zwischen den Menschen gibt, und zwar gestiftet daraus, dass ein Gott alle Menschen gleichermaßen und deshalb auch gleich geschaffen hat. Ja? Das heißt also, dieser Kreationismus, wenn man ihn jetzt nicht naturwissenschaftlich auffasst, was natürlich Unsinn ist, ja, sondern wenn man ihn so wie Hegel auffasst, es ist eine Metapher, es ist ein Symbol, ja, es ist ein Bild, eine Vorstellung, wofür? Dafür, dass es sozusagen ein Prinzip gibt, von dem ausgehend man die Gleichheit der Menschen, wie das dann später formuliert wurde, zumindest in Rechtsangelegenheiten und vor dem Gesetz behaupten kann. Das heißt, dass es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen den Menschen gibt im Hinblick auf ihre soziale Verfasstheit. Also im Sinne auf den Status ihrer Freiheit oder Unfreiheit. Und diese Konzeption musste dann über zwei Jahrtausende entfaltet werden, musste ihres mythologisch-religiösen Gewandes entkleidet werden, musste dann sogar Dialektik bei Hegel gegen diese religiöse Konzeption gewendet werden, weil sozusagen natürlich auch dieses Bild, alle Menschen sind gleich, von Gott geschaffen, nur eine oberste Instanz kennt, die Freiheit verhindernd wirkt. Ja? Und wenn es dann für diesen Gott eine ihn stellvertretende Kirche auf dieser Erde gibt, dann ist mit der Freiheit gleich wieder Schluss. Ja? Also muss dieser Gott selber gestürzt werden, damit diese Freiheitsidee sich durchsetzen kann. Und sie hat sich dann politisch realisiert nach Hegel in der Französischen Revolution und in der Erklärung der Menschenrechte, wo dann zum ersten Mal, sowohl theoretisch mit entsprechenden Vorläufern und mit der Erklärung der Bill of Rights in Amerika, beim Unabhängigkeits, als Fanal für den Unabhängigkeitskrieg, aber dann eben auch in der Französischen Revolution und durch die Erklärung der Menschenrechte in der Französischen Nationalversammlung, wo zum ersten Mal eine Idee von Freiheit, und jetzt haben wir wieder das Problem, ja, für uns ist das, was ich jetzt sage, selbstverständlich. Wir sind alle schon mit dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Wir können uns gar nichts anderes mehr vorstellen, und deshalb ist das für uns extrem langweilig. Es ist keine Idee mehr, die wir anstreben, sondern es ist dann etwas, was für uns ein solches Recht ist, wir pochen höchstens drauf und das Einzige, was noch einfällt, ist, wenn diese Menschenrechte noch einen Katalog zusätzlicher Rechte und noch einen Katalog von zusätzlichen Rechten und noch einen zusätzlichen Rechtskatalog erweitern könnte. Das ist aber alles. Ja? Für das 18. Jahrhundert bedeutete das aber zum ersten Mal, so die Interpretation Hegels, ja, dieses welthistorischen Augenblicks, zum ersten Mal, dass eine Idee von Freiheit erstens universell gedacht worden ist, gilt prinzipiell für alle Menschen, ist nicht auf einen Stand beschränkt, ist nicht auf eine privilegierte Kaste beschränkt, ist nicht beschränkt auf bestimmte auch mentale Zustände oder auf Geschlechtszugehörigkeiten oder sonst etwas, ist für alle Menschen bestimmt. Und es ist zum ersten Mal, dass diese Idee von Freiheit nicht nur als Idee irgendwo herumschwebt, sondern versucht, sich dazu eine politische Organisationsform zu geben, nämlich die französische Republik. Ja? Und damit verbunden der Sturz des Königs. Und deshalb musste übrigens in der Interpretation Hegels, obwohl das politisch wahrscheinlich extrem unklug war und die Revolution höchst gefährdet hat, deswegen musste der König geköpft werden. Ja? Einfach als Symbol, um klarzumachen, sozusagen, dass dieses Gefälle, wo da oben ein absolutistischer Herrscher ist und dann sozusagen in der französischen, im ancien Regime, in der französischen Gesellschaft eine gestufte Folge von Hierarchien, damit auch eine gestufte Folge von Freiheiten, bis zu denen, denen alle Freiheiten entzogen waren, Leibeigen zum Beispiel. Waren nicht mehr frei, gab es diese Freizügigkeit der Bewegung nicht. Zum Beispiel, wo Geistesfreiheit, Gedankenfreiheit natürlich nicht erlaubt, wo es Zensur gab und. Ja. Alles das musste sozusagen symbolisch demonstriert werden, fällt jetzt, indem der oberste Kopf abgeschlagen wird, während die anderen gleich und frei. Ja. Als symbolische Geste, so brutal das vielleicht auch gewesen sein mag und politisch unklug gewesen sein mag, weil das natürlich dann auch die junge Republik in Koalitionskriege verstrickt hat, die dann hegelianisch gesprochen den Umschlag von Freiheit und Despotie über die Figur von Napoleon dann selbst wieder ermöglicht hat. Aber das nur nebenbei. Das Interessante ist jetzt, und jetzt gehe ich noch einmal dann zurück zu Kojève und seinen wirkmächtigen Interpretationen. Das Interessante ist jetzt, dass Hegel gesagt hat, wenn es nur diese drei Phasen der Menschheitsgeschichte gibt. Und wenn das innerste Motiv dieser Menschheitsgeschichte die Entfaltung von Freiheit ist, ja, und wenn durch die französische Revolution es gelungen ist, diese Freiheit universell zu verkünden und tatsächlich institutionell in die Wirklichkeit zu bringen, dann ist damit eigentlich das Ziel der Geschichte erreicht. Denn was soll es jetzt noch gehen. Und das ist sozusagen wirklich jetzt der entscheidende Punkt, der auch natürlich aktuell politisch hochinteressant ist und der uns dann auch zu dem nächsten toten Hund, zu Karl Marx, weiterführen wird. Denn man könnte sagen, Hegel stand wirklich auf dem Standpunkt, dass sozusagen die Vernunft, der Geist, die Idee der Freiheit sich entfaltet haben im Laufe dieser Geschichte, dass das der eigentliche Antriebsmotor der Geschichte ist, dass das über verschiedenste Wege und Irrwege sich durchgesetzt hat, manchmal über Irrwege, wo man gar nicht weiß, wie kann man das noch irgendwie als Fortschritt in Richtung auf Freiheit interpretieren. Von Hegel stammt in diesem Zusammenhang die schöne Formulierung von der List der Vernunft, ja, die sich auch weiß, durchzusetzen über andere Gestalten. Es gibt Stellen bei Hegel, wo man tatsächlich so den Eindruck haben kann, er betrachtet Geschichte folgendermaßen, es gibt hier die Vernunft oder den Geist, der setzt sich durch und bedient sich der Menschen, bedient sich der Politik, bedient sich der Herrscher, bedient sich der Soldaten, gleichsam als seine Figuren, über die er und über deren Konflikte, die er da inszeniert, über die er sich durchsetzt. Und das mag schon einmal dazu kommen, dass auf diesem Kampf um Freiheit Blutbäder veranstaltet werden müssen, Massaker veranstaltet werden müssen, Länder unterworfen, verheert, geplündert, ausgeraubt werden müssen, ganze Kontinente entvölkert werden müssen. Und das mag alles furchtbar barbarisch sein und inhuman, List der Vernunft. Ja? Der Weg der Freiheit ist kein geradliniger, sondern er geht Umwege, er leidet auch Rückschläge, Rückfälle, dann wieder in Formen quasi despotischer Herrschaft. Gott, das, was Hegel vor Augen hatte, er war ja Zeitgenosse, war ja dieser wahnsinnige, in wenigen Jahren, wir haben ja Zeit der Beschleunigung, ja, in wenigen Jahren musste Hegel und die interessierte politische Weltöffentlichkeit ersehen, wie ein altes Regime gestürzt wird, der Bourbonenkönig geköpft wird, eine Republik errichtet wird und in ganz wenigen Jahren aus dieser Republik eine Monarchie wird. Ja, aber eine Monarchie neuen Typs jetzt. Wieder so ein Modell für Hegels Konzeption, These, das ancien Regime. Antithese, die Revolution, Synthese, eine neue Monarchie, die aber die wesentlichsten Errungenschaften der Revolution aufbewahrt hat, nämlich den Code Civil. Ja? Das bürgerliche Recht, das diese Freiheitsrechte garantiert, das von Napoleon inauguriert worden ist und das er auch als Monarch nicht zurückgenommen hat, sondern ganz im Gegenteil, als Eroberer allen eroberten Länder oktroyiert hat. Und manche leben heute noch davon und haben das nie wieder zurückgenommen, dass ihnen unter französischer Herrschaft dieses bürgerliche Recht gleichsam aufgezwungen worden ist. Das ist es, was Hegel sah, was er beobachtet. Das war seine Zeit. Ja? Diese wenigen Jahre zwischen 1789 und 1814. Am Ende Wiener Kongress. Also wir tanzen dann immer zum Schluss der Weltgeschichte das Ganze ein. Das hat Hegel gesehen und folgert jetzt daraus oder zieht jetzt daraus diese prekäre und brisante und interessante These, dass mit dieser Konstellation eigentlich mehr oder weniger das Ende der Geschichte erreicht sei. Warum? Wenn nämlich in der Tat das Ziel der Geschichte diese Realisation von Freiheit ist, und diese Realisation von Freiheit bedeutet auf der einen Seite anzuerkennen, dass alle Menschen gleichermaßen vor dem Gesetz frei sind und gleich sind, dann ist das mit dieser Deklaration der Menschenrechte gleichsam Faktum geworden. Und gleichzeitig ein weltgeschichtlicher Zustand erreicht, in dem der Staat als solcher sich als bürgerlicher Staat versteht, eben als Staat von Freien und Gleichen. Jetzt kann man sagen, wie dieser Staat aussehen soll. Und wie diese Freien und Gleichen im Detail ihr Zusammenleben regeln sollen. Auch welche Form sie dem Ganzen geben sollen. Ob jetzt tatsächlich Republik oder Demokratie oder konstitutionelle Monarchie. Ja, wie auch immer. Darüber kann man verschiedenster Meinung sein. Da kann man auch verschiedenste Erscheinungsformen wählen. Dafür kann man verschiedene Gestalten finden. Ja, und wir haben ja in der europäischen Geschichte für ein und dasselbe Prinzip durchaus verschiedenste Erscheinungsformen gefunden. Ja. Die Demokratien in den Niederlanden, in England, in der Schweiz, die ältesten europäischen Demokratien, schauen völlig unterschiedlich aus. Ja. Zwei dieser ältesten europäischen Demokratien sind immer noch Monarchien. Ja. Das heißt also konstitutionelle Monarchien, genau in dem Sinne, abgerungen natürlich der absolutistischen Staat, dass der Monarch zwar bleibt, aber letztlich auf eine reine symbolische Repräsentationsfunktion zurückgedrängt wird. Gegenwärtig taugen diese gekrönten Häupter nur noch zum Heiraten, wie Sie wissen. Nicht? Für keine andere politische Funktion sind sie weder tauglich noch notwendig, möchte man auch gar nicht, wäre furchtbar. Nicht? Für die Vorstellung von Prinz Charles regiert zu werden, ist ja noch schlimmer als das, was in anderen Demokratien passiert. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen in der Schweiz das Gegenbild einer 500 Jahre alten direkten Demokratie, ja, die überhaupt fast auf jede Form von Repräsentation und Präsentation imstande ist, zu verzichten. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, obwohl es ist unser Nachbarland, ja. Ich habe noch nie Menschen kennengelernt, der auf Anhieb zu sagen wüsste, wer ist eigentlich jetzt Schweizer Staatspräsident oder Staatspräsidentin? Oder wer führt die Schweizer Regierung an? Oder kennen Sie irgendeinen Schweizer Minister oder eine Schweizer Ministerin? Gibt es so etwas überhaupt in der Schweiz? Man müsste natürlich jetzt nachschauen in Wikipedia und dann würde was rausfinden, aber es ist uns nicht so präsent. Ja? Während wir Sie noch anderen Regierungschef fragen, würden Sie sofort einfallen. Ne? Gut, das heißt also unterschiedlichste Erscheinungsformen, aber das sind noch Hegel-Marginalien, diese Differenzen sind Marginalien, ja, worüber sich So schreibt er oder so sagt er in einer seiner Vorlesungen, worüber sich die Philosophie eigentlich nicht zu bekümmern hat. Das sind Details. Ja? Wie jetzt diese Idee von Freiheit tatsächlich politisch-organisatorisch realisiert wird. Entscheidend ist nur, dass alle diese unterschiedlichen Varianten von Staatsformen, die wir jetzt entwickeln können, auf dieser einen Basis aufgebaut sind, dass zur Grundlage eben dieses Prinzip der Menschenrechte, das Prinzip der Freiheit, das Prinzip also ein Staat ist sozusagen ein Verbund von Menschen, die in politischer Hinsicht gleichermaßen frei und in politischer Hinsicht gleich sind, was sich dadurch ausdrückt, dass jede Stimme dieser Menschen gleich viel zählt bei einer Wahl. Was nicht so sein muss. Bis ins 20. Jahrhundert gab es Demokratien unter Anführungszeichen, die das Zensuswahlrecht hatten. Ja? Und auch heute wird keck, wie wir sehen, weil das langweilig geworden ist, keck, wie wir sehen, darüber nachgedacht, ist es denn wirklich gerechtfertigt, dass jemand, der sagen wir 10 Millionen Euro verdient, davon, weil er ehrlich ist und keine Geldkoffer in Liechtenstein hat, 5 Millionen versteuert, also 5 Millionen Euro Jahr für die Gemeinschaft zur Verfügung stellt, ist es richtig, dass der bei politischen Entscheidungen dieselbe eine Stimme hat, wie derjenige, der nicht nur nichts verdient, sondern von diesen 5 Millionen auch noch lebt, weil er zum Beispiel Arbeitslosenunterstützung bezieht oder weil er Pensionist ist. Da kann man drüber nachdenken. Ist das gerecht? Und hegelianisch gesprochen heißt das, wirklich der Probierstein dafür, ob wir dieses Prinzip von Freiheit und Gleichheit ernst nehmen, ist genau die Antwort auf diese Frage. Ja, es ist gerecht. Denn es geht nicht darum, Gleichheit zu verstehen, dass alle gleich ökonomisch im gleichen Sinne viel verdienen sollen oder dass alle dieselbe Intelligenz haben müssen oder dasselbe Aussehen haben müssen, das wäre verheerend, ja, wenn das so wäre. Oder dasselbe leisten können müssen. Auch das geht nicht. Sondern Gleichheit und diese Idee der Gleichheit, die gleichzeitig die vornehmste Idee der menschlichen Vernunft ist, besagt, dass Menschen gerade in Ansehung ihrer Person vor dem Gesetz und als Bürger eines Staates gleich sind, indem ihre Stimme tatsächlich gleich viel erzählt. Das ist sozusagen dieses Prinzip. Wann und wie oft und wie diese Stimme dann eingesetzt werden kann, eingesetzt werden muss, eingesetzt werden soll, auch darüber kann man wieder debattieren, ob man jetzt alle 3 Jahre wählen lässt oder 5 Jahre wählen lässt, ob man Volksabstimmungen macht oder keine macht, ob man repräsentativ das Ganze organisiert oder wie auch immer. Darüber kann man endlos lang debattieren, darum geht es philosophisch gesehen. Ja, philosophisch geht es darum, ob diese Einheit von Vernünftigkeit, Freiheit und Gleichheit tatsächlich in all diesen organisatorischen Varianten, die man wählen kann, zum Ausdruck kommt oder eben nicht zum Ausdruck kommt. Und Hegels These war jetzt gewesen, dass weiter als bis zu dieser Idee und ihrer Realisierung letztlich die Menschheitsgeschichte nicht kommen kann. Ja? Es gibt keine Utopie mehr, keine Idee mehr, die sozusagen in dem Sinn ein Motor für Entwicklungsdynamik wäre oder sein könnte, wie vor der Französischen Revolution die Idee der Freiheit, die sozusagen alles angetrieben hat und überhaupt erst davon träumte, einen Zustand herstellen zu können, in dem sich Freiheit als universales Prinzip realisieren kann. In dem Moment, so Hegel, wo zumindest in einem Teil dieser Erde diese Idee realisiert ist, ist die Geschichte in dem Sinne zu einem Ende, als wir über diese Idee hinaus keine weiteren Perspektiven, politischen Utopien und dergleichen mehr imstande sind zu entwickeln, sondern das Einzige, was wir tun können, ist, diese Freiheit auszugestalten, das Bewusstsein dafür zu verfeinern und dort einzuführen in jenen Teilen der Erde, wo sie sich in diesem Sinne noch nicht realisiert hat. Und Sie werden spüren, dass man ohne große Probleme das, was wir gegenwärtig die arabischen Revolutionen nennen, genau unter diesem hegelianischen Gesichtspunkt, betrachten kann. Ja, dass die meisten unserer Kommentatoren ohne das jetzt wirklich bewusste Hegelianer wären oder Hegel gelesen hätten, dass die meisten Kommentatoren hegelianisch argumentieren. Das waren bislang rückständige orientalische Despotien, Gaddafi, Mubarak, König von Saudi-Arabien, orientalische Despotien, rückständig gegenüber unseren entwickelten Formen von politischer Freiheit. Jetzt gibt es dort Aufstände, jetzt gibt es dort junge Menschen, die eine Idee von Freiheit haben, die wir gar nicht mehr haben müssen, weil diese Form von Freiheit bei uns Realität ist. Die für diese Idee von Freiheit nicht nur in Facebook, sondern sogar auf die Straße gehen, was wahrscheinlich im Endeffekt dann doch wirksamer ist als Facebook. Die für diese Idee von Freiheit sogar ihr Leben riskieren, die Bürgerkriege initiieren, also alles das, was wir in Europa vor 200 Jahren hatten, um das zu erreichen, was man gleichsam so die Etablierung dieser Konzeption von Freiheit als eine Gesellschaft der Gleichen und Freien nennen könnte. Natürlich ist das eine Form von historischem Ereignis und vielleicht wird ein Rückblick diese Jahre als bedeutende Zäsur wahrnehmen, aber es ist etwas, wo nur an einem Ort der Erde etwas getan wird, ich sage jetzt aus hegelischer Perspektive, natürlich kann man die Ereignisse auch ganz anders interpretieren, aber aus hegelischer Perspektive an einem Ort der Erde etwas getan wird, was an sich schon begriffen worden ist und was an sich schon realisiert worden ist. Das heißt, es handelt sich hier nur unter Anführungszeichen nach dem Ende der Geschichte, so könnte man sagen, besteht Geschichte nur noch darin, Asynchronizitäten auszugleichen. Es gibt Ungleichzeitigkeit in der globalen Welt und das gleichen wir jetzt aus. Man könnte auch übrigens das Ende des Kalten Krieges und den Zusammenbruch des Sowjetreichs auch so sehen, es gab Ungleichzeitigkeiten. Im Grunde hatten die noch eine altertümelnde Planwirtschaft. Das muss ausgeglichen werden, auch die müssen den Kapitalismus einführen. Denn, und das ist ein Gedanke, der durchaus schon bei Hegel und vor allem ganz stark bei Cogier und seiner Hegel-Interpretation auftaucht, der Kapitalismus ist ja nichts anderes als die auf die Ökonomie angewandte Idee der Freiheit. Und das hat historisch zumindest seine Gründe. Die Forderungen nach politischer Freiheit in Europa sind Hand in Hand gegangen, natürlich auch mit der Forderung nach Handelsfreiheit. Nach der Liberalisierung der Märkte, nach dem Abbau der Zölle, nach dem Abbau von Zollmonopolen, die ja damals nicht nur Staaten, sondern zum Teil auch noch Duodez-Fürsten hatten und dergleichen mehr. Also eine Ware im 18. Jahrhundert von Triest nach Hamburg zu bringen, ich weiß nicht, wie viele Zollgrenzen man nur durchlaufen musste. Das war ein ziemliches Handelshindernis, die damalige politische, absolutistische Konfiguration. Aber das nur nebenbei. Das heißt also Ausgleich von Asynchronizitäten. Und man könnte sagen, dass die einzige Konzeption, die versucht hat, aber dafür dann, darüber dann das nächste Mal mehr, dass die einzige Konzeption, die versucht hat, diese hegelische Konzeption vom Ende der Geschichte zu transzendieren, zu überschreiten und aus gleichsam innerhegelianischen Gründen zu sagen, nein, das ist noch nicht das Ende. Denn diese Idee von Freiheit, wie sie durch die Menschenrechte, durch die Französische Revolution verkündet worden ist, ist nur eine formelle Freiheit, die den Menschen noch nicht wirklich frei macht, weil eine ganze Reihe von Abhängigkeiten, nicht zuletzt der Fluch der Arbeit, erinnern Sie sich, wer arbeiten muss, ist Sklave, nicht zuletzt der Fluch der Arbeit bestehen bleibt und erst wenn diese Abhängigkeiten auch überwunden sind, kann man mit Fug und Recht von einer realisierten Freiheit sprechen. Das könnte man sagen, wäre die Linke, die später dann marxistische Interpretation Hegels gewesen, die sich vor allem ebenfalls an diesen Überlegungen von Hegel entzündete und vor allem entzündete an einer Passage, die Hegel in seiner Einleitung zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts geschrieben hatte. Ich habe Ihnen diese Einleitung in Ihrem Reader abdrucken lassen, wo Hegel noch einmal seine Grundkonzeption zusammenfassend sagte, und es ist ja in sich dann logisch, wenn das Ziel der Geschichte die Entfaltung von Freiheit ist, wenn Freiheit nichts anderes ist als sozusagen elaborierte, gelebte und verwirklichte Vernünftigkeit, dann bedeutet der Prozess der Geschichte nichts anderes als die Entfaltung der Vernunft, die mit einer gewissen Notwendigkeit, wenn auch über Umwege, zustande kommt, sodass es Aufgabe der Philosophie der Geschichte wäre, so Hegel, gerade diese Spuren der Vernünftigkeit und damit auch der Notwendigkeit in der Geschichte zu sehen. Am Ende allerdings fallen dann notwendigerweise Vernünftigkeit und Wirklichkeit zusammen. Denn wenn die historische Entwicklung und Entfaltung der Vernünftigkeit ist, und wenn sie zu einem Ziel gekommen ist, heißt das, die Wirklichkeit ist vernünftig geworden. Und genau das, so absurd das vielleicht klingen mag, genau das schrieb Hegel in dieser Einleitung zur Rechtsphilosophie, ein sozusagen berühmt gewordener Satz: Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Man weiß nicht, welcher Satz provozierender ist, oder provokanter ist. Ja? Was vernünftig ist, das ist wirklich. Ja? Hegel ging davon aus, dass jede wirklich vernünftige Idee erst dann vernünftig genannt werden kann, wenn sie tatsächlich auch gleichsam eine reelle Gestalt gewonnen hat, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, das ist eine nette Idee, aber bitte setz es um. Ja? Wir haben sozusagen die Umsetzungskonzeption von Vernünftigkeit. Das war nicht Hegels Konzeption, sondern Hegels Konzeption war, dass eine Idee, die vernünftig ist, Kraft ihrer Vernünftigkeit, immer stark genug sein wird oder wirklicher sein wird als eine vermeintliche Wirklichkeit. Ja? Das Wesentliche in der Wirklichkeit ist das Vernünftige. Und das Vernünftige sozusagen macht das Wesentliche in der Wirklichkeit aus. Wenn ich mitunter den Eindruck habe, dass es zwar vernünftig sein mag, die Dinge so zu sehen, aber sie in Wirklichkeit ganz anders sich verhalten, dann, so Hegel mit einer bösen Bemerkung, ist das nur schlimm für die Wirklichkeit, nicht für die Idee. Denn dann zeigt sich, dass diese Wirklichkeit keine wirkliche Wirklichkeit ist, sondern ist eben eine oberflächliche, eine flüchtige, eine zeitbedingte, eine vielleicht auch nur falsch wahrgenommene von uns, sondern das Vernünftige in der Wirklichkeit entbirgt sich uns ja nicht, indem wir uns dem Sammelsurium der sinnlichen Eindrücke der Wirklichkeit überlassen, sondern indem ich wiederum vernünftig denkend erkenne, was das Wesentliche, und Hegel scheut sich nicht, hier den Begriff zu nennen, was das Substanzielle der Wirklichkeit ist. Ja? Und Sie können sich das an jedem alltäglichen Beispiel können Sie sich das vor Augen führen, wie schwierig es ist, ja, an einzelnen Ereignissen der Wirklichkeit zum Beispiel die Frage zu entscheiden, handelt es sich dabei um einen kontingenten, zufälligen Einzelfall oder um die berühmte Spitze eines Eisberges als meine Gesetzmäßigkeit. Ja? Und natürlich, ohne dass wir es ahnen und wissen, sind wir aber sowas von verkappte Hegelianer. Ja? Bei jedem spektakulären Ereignis in der Wirklichkeit tendieren wir sofort dazu, es für vernünftig zu halten, nämlich in dem Sinn, dass es ein signifikantes, wesentliches Merkmal der Wirklichkeit ist. Ja? Ich nenne jetzt durchaus dramatische Beispiele, die ich in ihrer ganzen Dramatik und Tragik natürlich nicht bezweifeln, sondern im Gegenteil unterstreichen möchte. Vor wenigen Jahren gab es eine Reihe von Amokläufen von Schülern an einigen amerikanischen, europäischen Schulen. In Deutschland, aber auch im PISA-Wunderland Finnland, wie Sie wissen. Ja? Ein 16-Jähriger, der bislang unauffällig war, kommt an eine automatische Waffe, er schießt eine halbe Klasse, drei Lehrer und dann auch sich. So in etwa ist das Modell. Mir geht es jetzt nicht darum zu fragen, was war in diesem oder jenem Fall der Grund, die Ursache und dergleichen mehr, sondern wie fassen wir solch ein Ereignis, wenn wir von ihm hören, lesen oder es im Fernsehen sehen, wie fassen wir es auf? Wir sagen in der Regel nicht tragisch, aber solche Einzelfälle, solche Zufälle, solche individuellen Entgleisungen werden immer vorkommen. Wunderlich oder verwunderlich, dass es bei einer Erdbevölkerung von 8 Milliarden Menschen auf zum Teil viel zu wenig Lebensraum nicht öfter zu solchen Ereignissen kommen. So reagieren wir nicht. Es ist für uns nicht, sozusagen, das zwar in seiner Einzelheit tragische, aber in seiner Signifikanz unbedeutsame Merkmal der Wirklichkeit. Sondern wir argumentieren hegelianisch. Wir versuchen sofort dahinter eine Logik zu erkennen. Ja? Das ist die Spitze eines Eisberges. Die Spitze eines Eisberges, die zeigt, was auch immer jetzt, ja? Die Krise von Jugendlichen, die Krise eines Bildungssystems, die Krise der Familien, die Krise der Mediengesellschaft. Das sind sozusagen die wesentlichsten Ursachen, die genannt worden sind zur Erklärung dieser Phänomene. Und alle diese Ursachen laufen darauf hinaus, zu sagen, dieser Einzelfall symbolisiert, markiert, bezeichnet eine Logik des Systems. Ja? Schlechte Schulen, zerfallende Familien, gewaltdurchdrängte Computerspiele oder desolate Bildungssysteme. Ja? Und das ist genau das, was Hegel mit vernünftig meinte. Vernünftigkeit heißt für ihn nicht, dass das in einem moralischen Sinne gut ist, sondern die Vernünftigkeit der Wirklichkeit bedeutet, nur wenn ich etwas in der Wirklichkeit als wesentlich erkannt habe, als ihr Grundzug, als ihre Substanz, als ein Trend, würde man heute sagen, ja, dann kann ich das gleichsam auch mit einer gewissen, kann ich das gewisserweise auch als eine Notwendigkeit bezeichnen. Und genauso reagieren wir. Ja? Wir sagen ja dann, derart schlechte Schulen müssen mit Notwendigkeit irgendwann einmal dann zu solchen Gewaltexzessen führen. Ja? Derart Zerfall, je nach politischen Vorlieben können Sie das austauschen. Ja? Wenn man jetzt kritisch gegenüber Computerspielen eingesetzt ist, sagt man, es muss doch sein, also junge Menschen, ja, die Tag für Tag Zehntausende virtuell abschießen, müssen irgendwann einmal auch versuchen, jemanden wirklich abzuschießen. Ja. Das ist eine simple Logik, aber es ist eine Logik und darum geht es. Ja. Das muss jetzt nicht in einem wissenschaftlichen Sinn richtig sein, ja. Ganz im Gegenteil. Wirklich erkannt habe ich die Wirklichkeit dann, wenn es mir gelungen ist, jene Faktoren, jene Entwicklungen, jene Trends tatsächlich zu begreifen, das ist das entscheidende Wort für Hegel, zu begreifen, die für diese Einzelerscheinungen wirklich maßgeblich verantwortlich gemacht werden können, die sind zugrunde stehen, aber ich muss es begreifen. Und begreifen kann ich nicht, indem ich emotional reagiere, ach Gott, wie entsetzlich, ach Gott, unsere Jugend, ach Gott, diese Medien. Begreifen tue ich aber auch nicht, indem ich nur meinen eigenen politischen Vorlieben Vorschub leiste und sage, habe ich eh schon immer gewusst. Das ist ja völlig klar. Eine Gesellschaft, die so desolat ist, muss so etwas produzieren, sondern begreifen würde ich es dann, wenn es mir wirklich gelingt, das in der Wirklichkeit als Notwendigkeit zu erkennen und erst dann hätte ich auch die Möglichkeit, mich gewisserweise frei gegenüber diesen Notwendigkeiten zu bewegen. Das meint Hegel, wenn er sagt, was vernünftig ist, das ist wirklich. Das heißt also, dasjenige, dem eine gewisse Logik innewohnt, setzt sie in der Wirklichkeit irgendwann einmal durch, was nicht dagegen spricht, dass es eine ganze Reihe von Phänomenen der Wirklichkeit gibt, die auch wirklich sind, aber die eben Zufälle sind, denen keine Notwendigkeit zukommt, die Abirrungen sind, die Varianten sind, die nicht besonders interessant sind, die sozusagen Einzelvorkommnisse sind, die vielleicht spektakulär sind, aber eben gerade keinen Trend zeigen, sondern wirklich nur den Einzelfall. Alles das gibt es auch. Also die Wirklichkeit ist total bunt, schreibt Hegel, und für uns alle immer wieder verwirrend gewesen. Und die Aufgabe wäre es jetzt, eben genau das zu erkennen, was wirklich zur Logik dieser Wirklichkeit gehört. Was wirklich ist, ist in diesem Sinne vernünftig, als sozusagen eine bestimmte logische Notwendigkeit dazugehört. Und was vernünftig ist, das ist wirklich, da steckt schon auch dieses ehemalige Potenzial dahinter, dass ein vernünftig erkannter Gedanke irgendwann einmal sich auch realisieren wird. So wie die Idee der Freiheit sich über zwei Jahrtausende hinweg sukzessive realisiert hat, nicht weil es eine schöne Idee ist, nicht weil uns das gut gefällt, ja, sondern weil es eine vernünftige Idee ist. Ja. Das Vernünftige, so Hegel, setzt sich letztendlich dann durchaus in diesem Sinne auch durch. Aber was heißt das jetzt wiederum für die Philosophie? In diesen Passagen, deswegen habe ich es Ihnen auch kopiert. In diesen Passagen aus der Rechtsphilosophie resoniert, also Einleitung zur Rechtsphilosophie, oder besser gesagt der Vorrede, resoniert Hegel auch darüber, ob es die Aufgabe der Philosophie sein kann, Ideen, Konzepte, Utopien zu entwickeln, die über die je zu erkennende Wirklichkeit hinausgehen, also darüber nachzudenken, was sein soll, nicht was ist. Und Sie können sich aus dem bisherigen jetzt schon im hegelischen Denken ein wenig geschult, können Sie schon schlussfolgern, dass es nach Hegel der Philosophie natürlich gerade nicht darum gehen darf, zu beschreiben, was sein soll. Denn niemand weiß, was werden wird. Hegel war nicht derjenige, aus guten Gründen, der aus seiner These, dass es in der Wirklichkeit vernünftig zugeht, abgeleitet hätte, er könne jetzt die Zukunft voraussagen. Ja? Bei ihm aus dem einfachen Grund, es gab ja keine Zukunft mehr, die Geschichte ist am Ende. Ja? Wenn die Geschichte am Ende ist, kann er keine Zukunft voraussagen. Und was die Zukunft bringen wird, nämlich diese unzähligen Varianten, wie wir mit dem Ende der Geschichte umgehen, sowas kann man nicht voraussagen. Das ist das eine. Aber aus einem systematischeren und tieferen Grund, ja, schreibt Hegel, dass es nicht Aufgabe der Philosophie sein kann, zu sagen, was sein soll. Denn das, was sein soll, lässt sich nicht wirklich vernünftig argumentieren. Denn fehlt noch diesem Sein sollen, fehlt noch tatsächlich dieser Aspekt der Wirklichkeit. Utopien, Flausen, schöne Vorstellungen, ja, von Paradiesen aller Art, ja, können wir natürlich entwickeln. Und Hegel verbietet uns das auch nicht. Ja. Aber er sagt, bei all diesen Vorstellungen verbleiben wir in der Sphäre des Meinens. Wir meinen, dass es gut wäre, das, dieses oder jenes. Wir können es aber nicht wirklich schlüssig argumentieren. Und was ich nicht schlüssig argumentieren kann, ist keine Philosophie. Wollen kann ich es, wünschen kann ich es. Ja? Aber philosophieren hieße tatsächlich nachzuweisen, dass dem Ganzen eine gewisse Notwendigkeit innewohnt, der auch etwas in der Realität entspricht. Vielleicht war das eine sozusagen schon etwas melancholische Phase, in der Hegel zu der Zeit ja schon Professor in Berlin und Repräsentant auch des preußischen Staatsgedankens, in der Hegel diese Sätze formuliert hat, wo er davon spricht, dass es die Aufgabe der Philosophie auch angesichts der politischen und sozialen Wirklichkeit nur sein kann, sie zu erkennen, zu begreifen, was ist, schreibt er, ist die Aufgabe der Philosophie, nicht zu fordern, was sein könnte, aber auch nicht einfach nur hinzunehmen, was ist, sondern zu begreifen, zu erkennen und darzustellen, was ist. Und deshalb kann er schreiben, dass die Philosophie, und so merken Sie, wie das so sehr wohl eines ins andere greift. Sie erinnern sich, am Beginn dieser kurzen Vorlesungsserie über Hegel sagte ich, nach Hegel ist das Wahre immer das Ganze. Erkennen kann ich erst, wenn etwas zu einem Ende gekommen ist. Ich kann es nicht oder schwer erkennen, wenn ich noch mittendrin stecke. Ja? Deshalb ist es so unendlich schwer zu sagen, in welcher Zeit man eigentlich lebt. Ja? Das werden wir oder unsere Nachfahren erst später wissen. Hegel kann deshalb schreiben, das sind sozusagen berühmt gewordene, weil auch sehr, sehr poetische Worte, kann schreiben, wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, ja, also Theorie betreibt, ja, sie spielt natürlich hier auf das berühmte Faust-Zitat an, Grau, mein Freund, ist alle Theorie durch Grün des Lebens, Ohrbaum oder so ähnlich. Ja. Das Leben, es ist grün, die Theorie ist grau. Und Hegel bekennt sich dazu, Philosophie ist Theorie, ist Erkenntnis, ist Begreifen, ist grau. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Ja? Polemisch könnte man sagen, Jugend lässt sich philosophisch überhaupt nicht begreifen. Ja? Denn sie lebt davon, dass sie noch nicht alt ist, dass sie noch nicht fertig ist, dass erst was werden wird. Ja? Also sich anzumaßen, in einem jungen Menschen zu sagen, ich weiß, wer du bist, ja, ist philosophisch nach Hegel indiskutabel. Ja, man kann es psychologisch natürlich versuchen zu rechtfertigen, Und wir werden ja bald an unseren Universitäten, wie Sie wissen, Eingangstests und Eignungstests einführen. Und wir werden dann da stehen, ich auch, ich freue mich schon drauf. Da stehen ja vor Reihe 18-Jährige, frisch maturiert, Matura hat keine Bedeutung. Nicht? Wir werden dann von mir getestet und dann sage ich, du wirst Lehrer. Du wirst Philosoph. Du wirst Chemiker. Ja? Eigentlich heißt das, du bist es schon. Ja? Denn ich weiß ja, dass du es bist. Ja? Und das ist genau unhegelianisch gedacht. Ja? Also zu glauben, man kann ja bei einem 18-Jährigen sagen, was er den Rest seines Lebens tun wird, nämlich zum Beispiel unterrichten, und ob er das gut tun wird. Man maßt sich ja an zu sagen, dass er es gut tun wird, deshalb soll er ja aufgenommen werden und andere nicht. Weil von denen weiß ich schon, sie werden schlecht tun. Deswegen fallen sie ja hier durch. Und können nicht aufgenommen werden. Das ist natürlich bestimmte psychologisch verständliche, vor allem budgetär verständliche Vorgangsweise, weil natürlich die Studienbedingungen für die, die überbleiben, besser werden. Aber philosophisch ist das eine Katastrophe. Wenn ich mir wirklich hier anmaße, über etwas, was erst am Beginn ist, schon zu sagen, du bist eigentlich schon fertig. Eigentlich ist das Leben schon vorbei mit so einer Entscheidung. Ja? Nein, so hat Hegel nicht gedacht. Wenn eine Gestalt des Lebens alt geworden ist, erst dann lässt es sich theoretisch, oder lässt diese Gestalt sich theoretisch begreifen. Das heißt, erst gegen Ende kann ich etwas wirklich erkennen. Und dann kommt dieser wunderbare und schöne Satz, die Eule der Minerva. Also die Eule der Minerva ist unser Wappentier, also das Wappentier der Philosophen, nicht? Also der Vogel, der Göttin der Weisheit. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Eulen sind Nachttiere, auch Philosophen sind Nachttiere. Das heißt, sie beginnen erst dann zu denken, wenn die Zeit vorbei ist, ja? Wenn es schon geschehen ist. Weshalb Philosophen, die sich sozusagen als Zeitdiagnostiker profilieren, denen gegenüber man immer gewisse Vorsicht haben muss, denn man weiß nicht genau, in welcher Zeit man lebt. Umgekehrt stimmt es natürlich, dass das zu begreifen, was schon geworden ist, erscheint uns wenig attraktiv, denn es ist ja vorbei. Aber es ist das Einzige, was ich wiederum erkennen kann. Nichts, das geworden ist, allerdings, und das tröstet uns dann, ist in einem definitiven Sinne abgeschlossen. Wenn ich das begreife, was geworden ist, ja, dann habe ich auch etwas begriffen von meiner eigenen Zeit. Ja. Hegel steht durchaus, in denselben Passagen finden Sie auch der Satz, dass Philosophie nichts anderes ist, als zumindest der Versuch, ihre eigene Zeit in Gedanken zu erfassen. Aber man muss sich darüber klar sein, dass die eigene Zeit selber Produkt einer Geschichte ist. Ja. Und zu verstehen, wer man ist, heißt immer auch, zu begreifen, wie etwas geworden ist und heißt in dieser Gewordenheit das Notwendige zu erkennen, nicht im Sinne jetzt von einem Schicksal, dem man nicht entgehen kann, sondern das Notwendige im Sinne einer substanziellen Logik, die eben eine Zeit, eine Epoche, eine Gesellschaft, eine soziale Schichtung, eine politische Konfiguration auszeichnet und als ihr Wesensmerkmal aufgefasst werden kann. Das Schwierige, man könnte sozusagen, was ich vorhin mit Einzelfall und Spitze des Eisbergs benannte, könnte man anders sagen, das Schwierige ist ja nach wie vor, gerade im Zeitgeschehen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu erkennen und an bestimmten Ereignissen das Substanzielle wahrzunehmen. Denken Sie an die jüngsten Finanzen, an die Eurokrise, an die Schuldenkrise. Wir wissen nicht sozusagen, was ist hier wirklich das Substanzielle. Ist es ein Phänomen an der Oberfläche, das hin und wieder im Auftreten wird bei so einer Konstruktion, wie wir uns sie gewählt haben, wird es halt immer Staaten geben, die sich verschulden oder über alle Maßen verschulden, weil das System das Ganze ja zeitlang ja auch belohnt hat und damit muss man irgendwie fertig werden. Ja? Dann ist das ja, dann ist das ein peripheres Ereignis, das an sich an der Grundlogik der Entwicklung und die lautete angeblich Europa wächst zusammen, nichts ändern wird. Ja? Oder es ist die tiefe Krise. Es ist die tiefe Krise, die diese Grundlogik außer Kraft setzen wird. Und wenn diese tiefe Krise diese Grundlogik außer Kraft setzen sollte, dann war diese Grundlogik keine Logik, sondern das Unvernünftige. Ein Irrtum. Dann war es eben nie das Substanzielle, von Europa, dass es zusammenwachsen soll, sondern da muss die substanzielle Idee von Europa etwas anderes sein oder gar nichts. Ja? Das sind aber ganz gravierende Entscheidungen, die auch darüber entscheiden, in welcher Welt wir leben. Ja? Sehr unterschiedliche Welt lebt, wo es eine periphere Krise im Mittelmeer gibt, die uns nicht weiter tangieren wird, oder um eine Welt leben, die zerbricht. Und das Ganze kann man versuchen, sozusagen mit Hegel, oder Hegel wäre, umgekehrt muss ich sagen, Hegel wäre der Versuch, genau solche Entwicklungen und solche Selbstbestimmungen unter der Perspektive der Philosophie zu begreifen. Wie gesagt, und das ist jetzt eine Überleitung zur nächsten Vorlesung, Hegels unmittelbare Schüler, also die bei ihm diese Vorlesungen noch gehört haben, ja, man könnte fast sagen, zerstritten sich, ja, spalteten sich über die Frage der Interpretation, was vernünftig ist, ist wirklich, was wirklich ist, ist vernünftig, in zwei Denkschulen, die sogenannten Rechten oder Althegelianer, Schüler der ersten Stunde, die treu an den Lippen des Meisters hingen und sagten, ja, so ist es. Ja? Und auch ihre Aufgabe besteht jetzt nicht mehr darin, etwas Neues in der Philosophie zu machen, sondern das Hegelsche Erbe zu verwalten, zu verfeinern, aufzubereiten, herauszugeben und dergleichen mehr, weil im Grunde diese Übereinstimmung zwischen Vernunft und Wirklichkeit akzeptiert wird. Die anderen jüngeren Hegel-Schüler, die waren zum Teil auch biologisch jünger, aber vor allem geistig haben sie für jünger gehalten, so die Junghegelianer, Linkshegelianer, haben gesagt, nein, hier müssen wir Hegel anders interpretieren, denn er spricht auch an einer Stelle, auch in diesem Kontext, davon, dass es doch so etwas wie einen unaufgelösten Widerspruch zwischen Vernunft und Wirklichkeit gibt, der erst zur Deckung gebracht werden muss. Das heißt, das Vernünftige können wir nicht nur in den Strukturen der Wirklichkeit suchen, gleichsam als ihre Logik, als ihre Notwendigkeit, sondern das Vernünftige ist gerade, weil es diesen Anspruch der Vernünftigkeit hat, immer auch etwas, was hergestellt werden muss. Was auch aktiv, denn wir können nicht nur Worte in der Geschichte sich entwickelt, wir müssen sie auch gestalten, würde man heute sagen. Etwas, was aktiv hergestellt werden muss. Diese linken Hegelianer entwickelten oder haben versucht, so eine Konzeption zu entwickeln, wo wir vom Begreifen der Wirklichkeit auf philosophische Art und Weise genötigt werden, gestaltend in die Wirklichkeit einzugreifen. Ja. Man hat damals, das waren natürlich junge Menschen, eine Philosophie der Tat entworfen. Ja. Philosophen sind eigentlich keine Denker, sondern sie sind aktiv. Ja. Sie verändern Wirklichkeit nach den Gesichtspunkten der Vernunft. Nicht, weil sie Utopien haben, sondern weil sie vernünftig sind. Das ist ein Unterschied. Ja. Sie haben keine sozusagen Schlaraffenland oder Paradieses oder sonstige Vorstellungen von einem absolut gerechten Leben, aber seine Vorstellung davon, wie die Vernünftigkeit in der Wirklichkeit weiterentwickelt werden muss und wie hier in diese Wirklichkeit eingegriffen werden muss. Und das auch in der zweiten Generation dieser linken Hegelianer taucht dann Karl Marx auf, der Hegel unmittelbar nicht mehr gehört hat, aber in Berlin studiert hat, bei einigen Hegel-Schülern, mit denen er dann auch befreundet war, aus dieser linken Hegel-Schule. Und Marx hat ja genau dieses Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit, von Vernunft und Wirklichkeit in der 11. These hat Feuerbach, Feuerbach war auch so ein linker Hegelianer gewesen, der damals eine ziemlich bedeutende Rolle gespielt hat, mit dem sich Marx kritisch auseinandergesetzt hat und hat Thesen zu Feuerbach formuliert, werde das nächste Mal genauer darauf eingehen. Aber die letzte dieser Thesen lautete, und das ist wirklich die explizite marxische, nicht marxistische, sondern marxische Antwort auf diese Sätze von Hegel über das Verhältnis von Vernunft und Wirklichkeit, von Philosophie und Wirklichkeit. Marx formulierte in dieser These, die Philosophen, Sie kennen sie alle, ist einer der wenigen Sätze von Marx, die auch den Zusammenbruch des Kommunismus überdauert haben. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Nicht, dass das war sozusagen diese Antwort auf Hegel. Hegel schien aus dieser Perspektive als ein konservativer Philosoph, der das, was ist, verteidigt, indem man versucht nachzuweisen, das ist ohnehin schon das Vernünftige, das ist ohnehin schon das Maximum, was wir an Freiheit, an Liberalität, an Selbstbewusstsein erreichen können. Aus der Perspektive seiner linken Schüler und aus der Perspektive von Marx war das zu früh stehen geblieben. Ja, es geht noch weiter, es geht noch einen Schritt weiter in Richtung einer Gesellschaft, in der Freiheit nicht nur das formale bürgerliche Prinzip der Gleichheit ist, nicht nur der Katalog der Menschenrechte ist, sondern tatsächlich gelebte Freiheit, die auch keine ökonomischen und sozialen Unterschiede mehr kennt. Und jetzt könnte man sagen, Kojève hat schon in den 30er Jahren, gesagt, Hegel hat in der Tat in einem Recht gehabt. Ja, man kann, wenn man die Geschichte betrachtet, wenn man die gesellschaftspolitische Entwicklung betrachtet, kommt man eigentlich über Hegel nicht hinaus. Ja, die Weltgeschichte ist so freundlich und verhält sich genau hegelianisch. Es kommt nur darauf an, welcher Hegel-Interpretation man sich anschließt. Ja, man kann sagen, als konservativer Hegelianer, es ist tatsächlich das Ende der Geschichte erreicht, mit der Französischen Revolution, was seit 1789 Geschichte heißt, über viele Umwege, ist nichts anderes als die globale Durchsetzung menschenrechtlicher, liberaler und marktwirtschaftlicher Kriterien. Das ist Geschichte. Und das kann natürlich lang dauern, bis alle nach diesen Prinzipien leben. Und das kann auch Rückschläge geben, aber es bleibt immer der äußerste Horizont. Der äußerste Horizont bleibt diese Konzeption einer bürgerlich-demokratisch, menschenrechtlich verfassten, freien Gesellschaft. Die linke Interpretation hätte besagt, es gibt nur einen Schritt hinaus über diese Form von formaler Demokratie, über diese Form von formalen Bürgerrechten, über diese Form von nur marktorientierter Freiheit hinaus zu wirklicher Freiheit. Das wäre sozusagen die sozialistische, marxistische Konzeption gewesen. Und es hat ja einen amerikanischen Philosophen, also es gibt ihn noch immer, aber der ist sozusagen weltweit, hat er Aufmerksamkeit erregt, durch eine Hegel- und Kojève-Interpretation. Ja, die wirklich klug ist. Ja, er ist unter seinem Wert in den Feuilletons geschlagen worden, Francis Fukuyama, damals auch Berater des amerikanischen Präsidenten, der zuerst einen Aufsatz und ein Buch geschrieben hat, The End of History, das Ende der Geschichte. Also genau diese Konzeption, wo er unmittelbar nach 1789 gesagt hat, dieses Ereignis bedeutet nicht die Rückkehr der Geschichte, wie man in Europa gerne gesagt hat, sondern ganz im Gegenteil, und er zitiert seitenlang Kojève, er war auch Schüler von Leo Strauss, den er von dort kannte, sondern sagt er 1789, bestätigt Hegels These vom Ende der Geschichte, denn die einzige Alternative, die einzige theoretische Alternative, die Hegel hatte überwinden wollen, nämlich der Kommunismus, ist gescheitert. Das heißt, es war die Weltgeschichte selbst, die zwischen zwei, und das muss man als Philosoph erst einmal genießen können, ja, wir haben einen philosophischen Text, im Wesentlichen geht es nur um dieses Kapitel Herrschaft und Knechtschaft. Wir haben zwei Interpretationen. Ja? Wir streiten uns 100 Jahre über die richtige Interpretation. Und dann kommt die Weltgeschichte und fällt das Urteil. Ja? Und stellt fest, die rechte, althegelianische, konservative Interpretation war die korrekte. Ja? Das andere Interpretationsmodell hat nicht funktioniert. So wurde das diskutiert und so wurde das in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgelegt. Inwieweit Francis Fukuyama recht behalten hat oder recht behalten kann überhaupt, oder inwieweit wir doch noch andere Modelle der Hegel-Interpretation und des Transzendierens dieses Horizonts einer bürgerlich-freien Gesellschaft noch denken können, darüber werden dann die nächsten vier Vorlesungen abhandeln. Danke.